das Jubiläum zeichnet sich zunächst dadurch aus, dass es wirklich einen ziemlich entleerten Begriff vom Bauhaus polarisiert. Ja. Also das Bauhaus wird ja quasi als Wiege der deutschen Moderne gewissermaßen dargestellt. Und das ist auch eine Erzählung, die dann relativ unkritisch eigentlich übernommen wird. Damit einher geht gewissermaßen, dass die Idee des Designs ebenso unkritisch quasi übernommen wird und man sich auch den Begriff der Marke versucht anzueignen. Also es wird quasi gesagt, dass Bauhaus habe die moderne Markenentwicklung geprägt. Nun ist es so, dass das gar nicht so abwegig ist, denn tatsächlich hat das Bauhaus sehr viel zu tun mit moderner Markenentwicklung. Sowohl Walter Gropius, der Gründer des Bauhauses, als auch zum Beispiel Le Corbusier, der ja auch sehr wichtig war für die Architekturgeschichte der Moderne, haben in dem Büro von Peter Behrens früher gearbeitet, der eine Art Corporate Design für die AEG damals entwickelt hat, was ein entscheidender Schritt war in der Geschichte des Bauhauses. Aber quasi auf diese Art und Weise, quasi als Marketing- und PR-Maßnahme, wird auch heute das Bauhaus vor allem wieder verwendet. Und da fallen natürlich sehr entscheidende Aspekte der Geschichte des Bauhauses auch raus. Und das ist eigentlich quasi meine Hauptkritik an diesem Jubiläum, dass die Widersprüche, die sehr viel zu tun haben mit der gesellschaftlichen Situation damals, nicht analysiert werden. Stattdessen wird quasi ein Abziehbild vom Bauhaus propagiert, was dann, wie gesagt, sehr viel zu tun hat mit diesem entleerten modernen Begriff und ich finde auch einem entleerten Begriff von Design, Form, Funktion und so weiter.
Bauhaus als eine Marke in Gegenwart und Vergangenheit. Du hast jetzt die zentralen Stichworte schon angesprochen, die mit dieser Marke verbunden sind, nämlich eben diese Verbindung von Kunsthandwerk, Industrieproduktion und Design und damit wiederum verbunden ganz eng Stichwort des Funktionalismus. Nun sind das ja Ideen, gerade dieses fächerübergreifende Versuchen zu denken, Kunst und Industrieproduktion zusammenzudenken. Das sind ja, würde ich erstmal sagen, erstmal progressive Ideen auch. Wie betrachtest du denn diesen Anspruch von Rationalismus und Funktionalismus im Bauhaus?
Das würde ich auch sagen, dass das fortschrittliche Ansätze sind. Man muss ja auch sehen, quasi wogegen sich das Bauhaus gewendet hat, nämlich gegen diesen Wilhelminismus, quasi diesen Historismus, der quasi schon mit einem Stahlgerüst baut, aber alles sieht so aus wie quasi im spätgotisches Mittelalter. Ja, also die Fassaden sind dann irgendwie in diesen neogotischen irgendwie Spielereien irgendwie noch gemacht, aber innen drin wird eigentlich schon sind das ganz moderne Grundrisse und das ganze Fundament ist quasi schon anders gebaut. Also das ist quasi die Kritik, die vom Bauhaus auch ausgeht, dass dieser ganze Wilhelminismus, Historismus quasi wirklich quasi eine Oberflächenverkitschung ist. Und das stimmt. Und deswegen quasi denkt das Bauhaus eben sowas wie Form und Funktion zusammen. Und das ist auch außerordentlich wichtig. Jetzt passiert aber in der Folge etwas, was uns wiederum, etwas kritisch stimmen sollte. Nämlich, es führt zu einer Verdinglichung des Funktionsbegriffs selbst. Denn die Funktion ist ja nichts Naturgegebenes in der Architektur oder in jedem anderen Fall auch nicht. Sondern die Funktion von Bauten ergibt sich natürlich überhaupt erst gesellschaftlich. Also auch die gesellschaftliche Funktion wiederum ist natürlich auch abhängig von den Klassenkämpfen einer Zeit, den Kräftekonstellationen, den politischen Konstellationen, wer als Auftraggeber in Frage kommt und all diese Fragen. Also wenn wir davon ausgehen würden, dass die Funktion schon immer klar ist und quasi die Form dieser Funktion nur zu folgen habe, also Form follows Function, diese Aussage von Ludwig Mies van der Rohe, der ja dann auch Direktor des Bauhauses war, der letzte. Also wenn wir quasi sagen, quasi die Funktion ist schon immer klar und die Form müsse nur hinterher als Design, dann denke ich, hat man eben gerade nicht das wirklich moderne Verständnis, nämlich einer gegenseitigen dialektischen Durchdringung eigentlich von Form und Funktion verstanden. Und ich denke, in diese Falle gerät das Bauhaus tendenziell, dass es zu einer Verdinglichung des Formbegriffs kommt und damit aber auch dazu, dass sich eben der Stil, der daraus entstandene Stil, eben auch anpassen kann und zwar auch anpasst, also sowohl an die Erfordernisse des Kapitals, quasi irgendwie, dass überall so kleine Angestelltenwohnungen gebaut werden und so weiter, oder aber auch an die Erfordernisse des Faschismus, das ist genauso möglich. Und darin steckt quasi so ein heteronomes Moment dieser Konzeption des Funktionalismus. Und das sollte man, denke ich, auch im Hinterkopf behalten.
Was ja auch ganz oft in der Geschichte so Schicksal ist von irgendwie so Gegenbewegungen oder Innovationen, dass sie eben zum Stil gerinnen und gerade dadurch eben dann sich einpassen auch in die Verhältnisse. Nun ist jetzt aber gerade dieser Bauhaus-Stil ja trotzdem eben verbunden mit so einer ganz klaren Sprache, mit ja sozusagen einer modernen Kühle, könnte man vielleicht auch sagen. Jetzt weist du aber in deinem Artikel darauf hin, dass es eine Tendenz am Bauhaus gibt, die da nicht unbedingt so reinpasst auf den ersten Blick. Und das ist so ein esoterischer Strang, den es gerade auch in der Anfangszeit im Bauhaus gegeben hat, so Esoterik, Spiritismus. Was für einen Platz hat denn so eine Strömung am Bauhaus gehabt?
Ja, das hat natürlich auch viel zu tun mit der gesellschaftlichen Situation nach dem Ersten Weltkrieg, wo versucht wird, anzuknüpfen an Entwicklung vor dem Ersten Weltkrieg. Also natürlich kommt der ganze Ballast, sagen wir mal, der Lebensreformbewegung auch mit ins Bauhaus. Und es gibt ja auch eine ganz starke, sagen wir, expressionistisch-spiritistische Bewegung nach dem Ersten Weltkrieg, die meines Erachtens viel damit zu tun hat, zum einen mit den erlebten Schrecken in dem Krieg, zum anderen mit der Situation, dass die Revolution nach dem Krieg ja auch niedergeschlagen wurde. Also quasi die vernünftigen Konsequenzen, die man aus diesem Massaker gezogen hat, zugleich gesellschaftlich verhindert wurden. Und das sind natürlich Situationen, die Irrationalismus durchaus befördern, jetzt mal ganz grob zusammengefasst. Das ist quasi die Situation, glaube ich, in der auch am Anfang das Bauhaus steht, dass sie die Notwendigkeit einer Erneuerung, einer geistig-künstlerischen Erneuerung sehen und zugleich irgendwie aber auch von den gesellschaftlichen Möglichkeiten, sowas zu realisieren, abgeschnitten sind. Und da sammelt sich erstmal dann ganz viel in diesem Bauhaus, ja, eben Johannes Itten, der maßgeblich das pädagogische Konzept da entwickelt, ein Schweizer Künstler, der zugleich auch Anhänger der fernöstlichen matsnazaren Bewegung ist, die so eine Art ja kosmistisch-spiritistisch-esoterischen Selbstveränderungsansatz haben, spielt eine sehr wichtige Rolle. Und quasi diese Auseinandersetzung zwischen quasi einer esoterischen Strömung und einer rationalistischen Strömung ist sehr prägend für die Jahre 1919 bis 1923 am Bauhaus. 1923 ist diese Auseinandersetzung eigentlich mehr oder weniger zugunsten der Funktionalisten entschieden, was auch damit zu tun hat, dass dann auch Leute wie zum Beispiel Laszlo Moholy-Nagy am Bauhaus tätig sind, also der ungarische Konstruktivist. Oder auch die Style-Bewegung sich in diesem Konflikt engagiert und sehr stark polemisiert gegen diese esoterische Strömung und damit natürlich auch quasi das interne Auseinandersetzungen sind, die dann eben auch irgendwann entschieden sind. Was zugleich auch aber auch etwas zu tun hat mit einer generellen Ausrichtung, die zu Beginn des Bauhauses sehr viel mehr stark auf die Einheit von Kunst und Handwerk gerichtet ist, die aber schon Anfang, Mitte der 20er Jahre sehr viel stärker auf Kunst und Technik bzw. Kunst und Industrie geht, was sicherlich auch etwas mit der Entwicklung der Industrie selber zu tun hat, womit sich quasi auch die Anforderungen und Aufgaben so einer Kunstschule dann verändern.
Wenn du sagst, der funktionalistische Flügel innerhalb des Bauhauses hat sich durchgesetzt, dann lass uns doch genau da noch einen Blick drauf werfen, weil Funktionalismus, das heißt ja nicht nur sozusagen Form follows Function, oder heißt es auch, es heißt zusätzlich auch, dass sozusagen gerade im Bauen so gebaut werden soll, dass es den Alltag erleichtert, dass zum Beispiel die Gestaltung der Wohnung den Anforderungen des Alltagslebens von Menschen entspricht und dass es dementsprechend auch eine Anordnung von Räumen gibt und ja sozusagen die Innenarchitektur da sozusagen Hilfestellung oder so auch gibt. Und das könnte man ja zum Beispiel nachverfolgen an so, ja, so Musterhäusern. Das Musterhaus am Horn in Weimar ist zum Beispiel bekannt, wo die Bauhäusler eben so vorgestellt haben, so eine bestimmte Idee auch von Wohnen. Es gab aber auch verschiedene Siedlungsprojekte, die vom Bauhaus aus verwirklicht worden sind. Wenn man da sich anguckt, eben diesen Anspruch, dass Wohnen soll dem Alltag ja, sozusagen entsprechen, konnte das Bauhaus solche Ansprüche einlösen?
Das Problem zunächst in der Weimarer Zeit war ja vor allem, dass man zwar die Architektur in das Zentrum der eigenen Auffassung gestellt hat, es aber zugleich noch keine Architekturklasse und keine Architekturausbildung gab am Bauhaus. Das heißt, man hatte in der Weimarer Zeit eigentlich vor allem die handwerklichen Werkstätten aufgebaut, von Textil über Möbel, Metall, Holz etc. Aber wie gesagt, bis zur Architektur war man noch gar nicht vorgedrungen. Sodass eben auch das Musterhaus am Horn, also wirklich nur ein Musterhaus blieb. Der Entwurf stammte auch nicht von einem Architekten, sondern einem Maler. Und also das ist quasi ein Ausnahmefall für diese frühe Zeit. Und wäre man gleichzeitig quasi den Bau der Zukunft oder die Kathedrale der Zukunft beschwor, kam man eben eigentlich nicht weiter, als eben dieses Einfamilienhaus da am Horn zu bauen. Das änderte sich dann in Dessau schon deutlich, dadurch natürlich auch, dass Gropius da die Möglichkeit hatte, selber das Schulgebäude zu entwerfen und zu realisieren. Und dann konnten ja in Dessau auch die Meisterhäuser gebaut werden, die man auch heute noch besichtigen kann. Also in Dessau sieht die Sache dann schon etwas anders aus. Aber ich denke zunächst, in der Weimarer Zeit ist das Bauhaus schon etwas entfernt davon, die eigenen hehren Ideale realisieren zu können. Was aber quasi auch, muss man sagen, zu einer Kunstschule im Aufbau möglicherweise dazugehört. In Dessau wird die Sache interessanter, weil man dann eben auch diese Siedlung realisieren kann, wie zum Beispiel Dessau-Törten, eine Arbeitersiedlung. Und da man schon eine höhere gesellschaftliche Relevanz tatsächlich auch mit gebauten Entwürfen hat. Und ich denke, dass dann eben die nächste Konfliktlinie innerhalb der dann eben schon auf den Funktionalismus vereidigten Schule auftaucht, nämlich die Frage, wie man diese Funktionen eben begreifen soll. Also dass dann jemand wie Hannes Meyer auch Direktor wird, der ja aus dem genossenschaftlichen Bauen kommt und dementsprechend das auch sehr ernst nimmt, dass es darum geht, auch für die Arbeiter zu bauen, also eine Klasse, die zu dem Zeitpunkt, sagen wir mal, relative eigenständige Organisation hat, das tritt dann eben ins Zentrum, wird ja eigentlich quasi die nächste Konfliktlinie dann innerhalb des Bauhauses.
Und diese Konfliktlinie ist ja insofern interessant, als dass Hannes Meyer jemand gewesen ist, der diesen Bauhausstil, den du ja auch schon angesprochen und problematisiert hattest, dass der ja diesen Stil eigentlich ziemlich konsequent ignoriert und tatsächlich eben sozusagen sagt, okay, wenn wir Häuser oder Siedlungen bauen wollen, dann müssen wir das mit den Akteuren vor Ort zusammenplanen und wir müssen auf Materialien zurückgreifen, die wir vor Ort auch günstig bekommen können. Und dann sehen diese Siedlungen von Hannes Meyer ja überhaupt nicht so aus, wie man so diese ökonografischen Bauhausbauten von einem Gropius zum Beispiel kennt. Und bemerkenswert ist jetzt wiederum, wenn man sich das anguckt, dass ja Hannes Meyer nur 2 Jahre am Bauhaus gewesen ist und dann vordergründig aus politischen Gründen vom Bauhaus wieder gleich gekickt wurde. Im Hintergrund stehen ja so Debatten darum, wie man auch so das Konzept von so einer Kunsthochschule eigentlich sieht. Wie bewertest du eben diese Kontroverse um Hannes Meyer und dass er auch so schnell eigentlich wieder geflogen ist?
Ja, es gibt mehrere, sag mal, auffällige Punkte, die mit dieser Hannes-Meyer-Kontroverse zusammenhängen. Zum einen eben, und das hat ja was zu tun mit eben seiner Erfahrung aus dem genossenschaftlichen Bauen, dass ihm quasi eben so sehr daran gelegen ist, eben nicht einen Stil zu propagieren, sondern quasi konkrete Bauaufgaben vor Ort zu lösen. Und das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum Hannes Meyer in den ganzen kanonischen Monographien quasi zum Bauhaus oder zum später, wie es dann genannt wird, auch International Style völlig unterschlagen wird. Ja? Also da ist dann immer nur von Gropius und Van der Rohe und Le Corbusier die Rede, also den 3 Leuten, die auch aus dieser Peter-Behrens-Schule kommen, aber Hannes Meyer fällt ja völlig hinten runter, wird gar nicht beachtet, weil er eben einen ganz anderen Ansatz hat. Und das führt dann eben auch dazu, dass er nicht die Möglichkeit bekommt, sich am Bauhaus da langfristig zu erproben, weil seine Vorstellungen mit denen von Gropius zum Beispiel massiv konfligieren. Und dann, ich kann Also meine Kenntnisse sind dazu beschränkt, um genau zu sagen, wie das zustande kam, dass Maya dann da von der Schule wieder rausgeflogen ist. Aber das hat auf jeden Fall ganz stark zu tun damit, dass er sich eben auch mit Gropius da verscherzt hat. Und seine Idee einer Kunstschule, die sich eben auch in den politischen Konflikten der Zeit eindeutig positioniert, eben auf der Seite des Proletariats und eben nicht quasi der Angestellten oder höheren Angestelltenkultur, denke ich, spielt da auch eine Rolle.
Jetzt wird am kommenden Samstag zum Beispiel in Weimar die große Bauhausfestlichkeit eröffnet mit einer großen Parade, wo jeder Weimarer und jede Weimarerin eingeladen ist, sich sogar einzubringen. Also es wird so ein ganz lustiger Umzug wahrscheinlich werden. Parallel dazu wird dann das neue Bauhausmuseum in Weimar eröffnet, was ja interessanterweise in Weimar ganz lange ein heftiger Konfliktpunkt in der Stadtpolitik war. Also wie man es baut und wo man es baut, und ganz viele Probleme waren damit verbunden, und man hat es jetzt nur ganz knapp fertigstellen können. Wo ja irgendwie so ein bisschen deutlich wird, wie absurd so ein Jubiläumstakt eigentlich ist, dass man genau 100 Jahre später fertig werden muss mit dem neuen Bauhausmuseum. Das zeigt dazu, dass so ein Jubiläum überhaupt nicht funktional ist, zum Beispiel, wenn man sieht, dass man das kaum fertigstellen kann dann in so einem Jubiläumsjahr. Nun, du hattest das Jubiläum, den Jubiläumshype auch schon kritisiert, auch bei uns im Gespräch. Wenn wir nochmal jenseits sozusagen dieses Hypes schauen, was ist denn auf den Punkt gebracht, deines Erachtens Bewahrenswertes am Bauhaus, was wir heute noch uns aneignen können?
Ich denke, das Bauhaus hat wirklich die Frage gestellt, quasi wie sich in der im modernen Bauen, in der modernen Architektur Funktion und Form verhalten. Und diese Frage einmal präzise gestellt zu haben, ist etwas sehr Bewahrenswertes meines Erachtens. Aber sie ist, das ist ja das Problem. Also man kann das ja genau nur bewahren, indem man diese Frage heute stellt und indem man nicht nur einen Aspekt oder ein stilistisches Moment oder irgendetwas quasi verdinglicht, jetzt quasi 100-jahrmäßig irgendwie abfeiert. Also das heißt, wenn man das Bauhaus ernst nimmt und quasi daran eben auch etwas erkennt, also wirklich die Formulierung einer Aufgabe, dann denke ich, muss man diese Aufgabe neu formulieren. Also dann muss man fragen, wie es denn mit dem Städtebau heute aussieht, wie sich eigentlich die Aspekte Arbeit, Freizeit, Konsum im modernen Städtebau niederschlagen. Also wirklich die Frage, man muss die Frage ernst nehmen, wie wollen wir leben? Und das ist eine Frage, die das Bauhaus durchaus gestellt hat. Und es ist außerordentlich erstaunlich, wie wenig diese Frage auftaucht innerhalb dieses ganzen Jubiläumsgeschehens.